Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie frei sind wir eigentlich? Darüber denken wir gerade heute ganz anders nach als noch vor einer Woche. Der Sinn von Freiheitsentzug ist Gegenstand eines Buches, das Jörg Kinzig, Professor für Kriminologie und Jurist, geschrieben hat, noch im Namen des Volkes, über Verbrechen und Strafe heißt es. Jörg Kinzig ist jetzt aus Tübingen zugeschaltet. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie diskutieren immer wieder, Herr Kinzig, ob Strafen angemessen sind. Aus aktuellem Anlass handelt es sich bei den Maßnahmen, die wir jetzt zur Corona-Prävention erleben, um so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Sicherungsverwahrung?
Naja, als Sicherungsverwahrung würde ich diese Maßnahmen nicht begreifen, aber es geht auch bei diesen jetzt diskutierten Maßnahmen im Zuge der Corona-Bekämpfung um eine Abwägung zwischen der Sicherheit auf der einen Seite und den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite. Wobei ja bei Corona noch die Schwierigkeit dazu kommt, dass man bisher die Größe der Gefahr nur teilweise ja einschätzen kann. Und was vielleicht ein bisschen zu kurz kommt bei dieser Corona-Diskussion, dass man auch betrachten muss, die möglichen, ich würde jetzt sagen, Kollateralschäden, die mit diesen Maßnahmen verbunden sein können. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Es werden ja jetzt oder sind Schulen geschlossen worden und diese Schulen können natürlich auch Schutzräume für Kinder, gerade aus problematischen Familienverhältnissen sein. Und diese Schutzräume werden ja diesen Kindern genommen. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, wenn wir sogar zu Ausgangssperren kommen, dann werden also Menschen, Partner, auch Familien auf engem Raum miteinander zurechtkommen müssen. Und dazu treten noch Sorgen, die die Betreffenden haben, vielleicht um ihre Arbeitsplätze, das Einkommen. Und das wird sicher auch zu verstärkten Konflikten führen. Das ist, glaube ich, leicht vorherzusagen, möglicherweise auch zu mehr Gewalt. Und das muss man, glaube ich, bei diesen gesamten Maßnahmen dann immer mitbedenken.
Wie weit würden Sie denn als Jurist und Kriminologe sagen, darf der Staat überhaupt gehen bei der Einschränkung von Freiheitsrechten im Namen des Gemeinwohls?
Naja, ich glaube, da kann man keine allgemeine Antwort geben. Das muss man sich für jeden Bereich spezifisch anschauen. Und es geht, denke ich, immer um eine Balance. Einerseits also die Ermöglichung von Sicherheit auf der einen Seite und dagegen gehalten werden sozusagen dann die Freiheitsrechte. Also im Bereich des Strafrechts kann man das sehen bei der sogenannten Sicherungsverwahrung. Die hat Deutschland gerade in den 90er Jahren sehr ausgeweitet. Und dann hat zunächst das Europäische Menschengerichtshof und dann auch das Bundesverfassungsgericht, dann haben die gesagt in zwei ganz wichtigen Entscheidungen nochmal betont, dass auch Straftäter Rechte haben und diese Rechte auch nicht beliebig eingeschränkt werden dürfen.
Kann denn die Sicherungsverwahrung, das ist ja ein wichtiges Thema in Ihrem Buch Im Namen des Volkes, die Gesellschaft letztendlich überhaupt schützen?
Also da ist ganz interessant, wenn in der Öffentlichkeit bis in den Nachrichten darüber diskutiert wird, dann sprechen die Medien häufig von einer Sicherheitsverwahrung. Interessanterweise, das Gesetz sagt aber richtig Sicherungsverwahrung und man muss einfach sehen, es kann ja immer nur ein Mensch oder die Gesellschaft vor einem Menschen geschützt werden. Also man darf das einfach nicht überschätzen. Wir werden auch mit diesem Rechtsinstitut keine perfekte Sicherheit herstellen können. Und ein schwieriges Feld im Zusammenhang mit der Sicherungsverwahrung ist, dass man auf Prognosen angewiesen ist. Das sieht man jetzt sehr schön auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Schwierigkeit, vorherzusagen, wie sich das Virus entwickeln wird, das ist ganz ähnlich mit der Schwierigkeit, das Verhalten eines Menschen vorherzusagen. Also können wir, dann wäre die Sicherungsverwahrung sinnvoll, können wir wirklich vorhersagen, dass jemand, der in der Vergangenheit eine schwere Straftat begangen hat, das auch in Zukunft tun. Und da wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, dass das nur sehr begrenzt möglich ist.
Man hat ganz subjektiv den Eindruck, dass wenn man morgens die Zeitung aufschlägt oder die Lokalnachrichten sich im Netz anschaut, es der Fall ist, dass alles immer schlimmer geworden sei, also überall Mord und Totschlag. Ist das tatsächlich so oder ist es so, dass diese Nachrichten auch sehr aufgebauscht werden?
Also tatsächlich leben wir zurzeit, man mag das kaum glauben, wenn man sich die Medien anschaut, sehr sicher kann man sagen, wir messen das mit den Daten der polizeilichen Kriminalstatistik, die jedes Jahr veröffentlicht werden, wobei man einschränkend sagen muss, das ist immer nur das sogenannte Hellfeld, also das, was die Polizei auch als Kriminalität erkannt hat. Und da ist es eben so, Straftaten haben wir in Deutschland jedes Jahr so regelmäßig um die 6 Millionen und zuletzt waren es aber nur im Jahr 2018 5,5 Millionen. Also die Straftaten, jedenfalls im Hellfeld, nach dieser polizeilichen Kriminalstatistik sind so gering wie seit Jahren nicht mehr. Aber diese positive Botschaft, die kommt in der Bevölkerung leider nicht immer so an.
Aus Ihrem Buch habe ich erfahren, dass es den Staat täglich über 100 € kostet, wenn ein Straftäter im Gefängnis ist. Wird denn grundsätzlich auch darüber nachgedacht, wie sinnvoll es ist, einen Straftäter überhaupt wegzusperren? Ist das etwas, das Sie beschäftigt als Kriminologen?
Ja, mit den rund 100 €, da sage ich meinen Studierenden dann immer, also das ist schon ein sehr schönes Hotelzimmer, diese 100 € und dafür wird dann jemand weggesperrt. Und ich denke, ja, unsere Gesellschaft muss immer wieder neu darüber nachdenken, wie viel Freiheitsentzug man eigentlich möchte. Also die Freiheitsstrafe ist ja ein sehr starker Eingriff. Das ist auch interessant. Ich denke, auch das sieht der Normalbürger jetzt ansatzweise im Rahmen der Corona-Krise. Also wenn wir jetzt denken würden, jetzt kommt vielleicht die Ausgangssperre und dann haben wir es ja jedenfalls viele von uns doch relativ komfortabel noch in ihren Wohnungen, vielleicht sogar mit einem kleinen Garten. Und dann kriegt man vielleicht eine Andeutung davon, also wie stark ein Freiheitsentzug ist in einer Zelle, die dann vielleicht 8 Quadratmeter hat. Also von daher wird man sagen müssen, oder wäre meine Ansicht, die Juristen sagen Freiheitsstrafe immer nur als Ultima Ratio, also nur als letztes Mittel.
Der Kriminologe Jörg Kinzig ist in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen mit Ihnen ausgetauscht über Sicherungsverwahrung und Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie ist das denn eigentlich bei den Jugendlichen? Werden die besonders häufig straffällig und gibt es da Unterschiede zwischen jungen Frauen und Männern oder Mädchen und Jungen?
Man registriert dieses Phänomen schon seit langem. Das ist so ein fester Bestandteil der Kriminologie und es ist auch international zu beobachten. Und es werden da ganz verschiedene Ansätze angeboten, warum es da Unterschiede gibt. Aber tatsächlich sind wir noch nicht so weit, das Ganze zu erklären. Und es ist auch nach wie vor relativ stabil. Und wenn man auf das Alter abstellt, dann ist es auch so, dass die Kriminalitätskurve oder Kriminalitätsbelastung, wie wir sagen, in den jungen Jahren ganz, ganz deutlich ansteigt und dann der Gipfel schon vor 18 meistens erreicht ist und dann durchgehend abfällt auch. Und man kann sagen, wenn man jenseits der 50 etwas scherzhaft ist, dann wird man kaum noch straffällig werden. Also da gibt es ganz deutliche Einflüsse.
Etwas, das ich auch hochinteressant fand in Ihrem Buch, war, dass dann doch ein Großteil der Tötungsdelikte immer im familiären Bereich passiert. Sie sprechen davon über 41% und auch Sexualdelikte passieren fast 50% im familiären Umfeld. Da scheint ja auch etwas mit der Wahrnehmung nicht so ganz zu stimmen. Woran liegt das?
Manchmal ist es wohlfeil, auf die Medien zu verweisen, aber ich glaube, es stimmt schon teilweise. Also die spektakulären Fälle sind natürlich eher atypische Fälle. Ja? Also was im Krimi zum Beispiel dann verkauft wird, dass jemand hinter einem Busch lauert und dann jemand überfällt, der große Unbekannte. Und das ist tatsächlich, also entspricht nicht der Realität. Das gibt es natürlich mal, aber wirklich nur im Einzelfall. Aber in der Realität werden, wie Sie schon gesagt haben, die schweren Straftaten, Tötungsdelikte, auch Sexualstraftaten häufig im Nahfeld begangen.
Nun wird die Diskussion über Straftäter und Strafen überhaupt häufig auch politisch instrumentalisiert. Gerade in der letzten Zeit konnten wir das beobachten. Es fällt bei Ihnen der Begriff der Kuscheljustiz, dass das ein Vorwurf sei, der immer wieder geäußert wird. Ist der überhaupt berechtigt?
Also aus meiner Sicht nein in dieser Pauschalität, wobei klar ist, dass auch die Justiz Fehler macht und ich denke auch die Fehlerkorrektur oder die Fehlerkultur ist in der Justiz deutlich verbesserungsfähig. Ich bin ja selbst Jurist, also wir werden schon zum Recht haben ausgebildet, kann man ja sagen. Da können wir sicher noch besser werden. Aber so das Konzept, dass viel Knast oder viel Freiheitsstrafe viel hilft, das scheint mir nicht überzeugend, wenn man zum Beispiel in die USA guckt. Also dort werden rund 10-mal mehr Gefangene eingesperrt als bei uns. Und auf der anderen Seite dann die skandinavischen Staaten sich anschaut, die sind da sehr viel behutsamer, sperren also weniger ein als wir. Und wenn man sich jetzt unter Sicherheitsaspekten mal überlegen würde, wo würde man lieber in Urlaub fahren, wenn das wieder möglich wird, aus Sicherheitsaspekten, dann doch wahrscheinlich eher würde man nach Skandinavien, nach Schweden zum Beispiel gehen, als in die USA. Und selbst Donald Trump hat inzwischen erkannt, dass diese Politik des viel Einsperrens in den USA also nicht erfolgversprechend ist. Deswegen auch hier würde ich immer für ein Maß plädieren.
Außerdem scheint ja in den USA auch viel Geld verdient zu werden mit dem Strafvollzug, weil so viel privatisiert ist, wenn ich mich richtig entsinne. Wie könnte denn aus Ihrer Sicht, Herr Kinzig, die Zukunft des Strafvollzugs aussehen?
Also zunächst würde ich mir mal mehr Aufmerksamkeit wünschen, Aufmerksamkeit in der Wissenschaft, aber auch in der Öffentlichkeit. In der Wissenschaft haben wir das Problem, dass der Gesetzgeber aus meiner Sicht vor einigen Jahren einen Fehler gemacht hat. Wir hatten früher ein einheitliches Strafvollzugsgesetz für ganz Deutschland und dann wurde das sozusagen föderalisiert. Also inzwischen haben wir 16 eigene Landesgesetze und die sind für einen Wissenschaftler natürlich schon schwer zu überschauen. Und in der Öffentlichkeit kommt der Strafvollzug eigentlich, so ist meine Beobachtung, nur vor, in der Regel bei Skandalen. Und das ist eigentlich bedauerlich. Ja? Man sollte also viel mehr schauen, auch darauf, was passiert denn da eigentlich und wie sind die Bedingungen. Und wenn ich mit Studierenden im Gefängnis unterwegs bin, das mache ich einmal im Jahr, weil das auch zur Ausbildung dazu gehört, dann hatte ich immer den Eindruck am Ende, dass der Freiheitsentzug eigentlich doch eine relativ einfallslose Veranstaltung ist, was auch die Folge hätte, dass man also soweit möglich darauf verzichten sollte und aus meiner Sicht auch eher früher ansetzen sollte. In den Kindergärten mit Prävention, in den Schulen und auch bei der Sozialpolitik. Da hat ein berühmter Strafrechtler Franz von Liszt schon vor mehr als 100 Jahren gesagt, dass die beste Kriminalpolitik eine gute Sozialpolitik ist. Und ich denke, dieses Wort gilt unverändert und ist wirklich wichtig.
Vielen Dank, Jörg Kinzig. Wir sprachen über Jörg Kinzigs Buch Noch im Namen des Volkes über Verbrechen und Strafe. Erschienen bei Orell Füssli, 112 Seiten für 10 €.